Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Wir sind auf der Leipziger Buchmesse. Ich bin Susanne Führer und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, eine Künstlerin in wirklich vielen Disziplinen, Schauspiel, Regie, Gesang und auch Literatur. Herzlich willkommen, Erika Pluhammer.
Ja, wünsche einen schönen, heißen Tag.
Ja, wir sollten verraten, wir sitzen hier nämlich in der Hauptglashalle der Leipziger Messe und die Sonne scheint auf die Glasdecke und deswegen haben wir hier gute Temperaturen. Frau Pluha lacht aber und ist ganz fröhlich und man glaubt es kaum, aber Sie haben tatsächlich vor 3 Wochen Ihren 80. Geburtstag gefeiert, Frau
ja,
Pluha.
Habe ich getan, ja.
Was kann man Ihnen schenken? Womit kann man Ihnen eine Freude machen?
Ach, man kann mir nur das Leben schenken. Man kann uns allen nur das Leben schenken. Und wenn man 80 wird, muss man eigentlich sehr dankbar sein, wenn man körperlich und geistig vorhanden ist. Das ist ja das, was wir uns alle wünschen. Und im Übrigen gibt es etwas, das sich wirklich einstellt, wenn man alt wird. Und ich sage sehr gerne alt. Ich mag nicht, wenn man das so umschreibt. Mit 80 ist man eine alte Frau. Wenn man eine gesunde, lustige alte Frau ist, ist es gut. Ja?
Prima.
Und etwas gibt es nicht mehr, was für mich so ein Synonym für Jugend ist, dieses Gefühl für Zukunft. Wenn man ganz jung ist, kann man sagen, im Moment ist es grauslich, im Moment finde ich es schlimm, aber oder das erreiche ich jetzt nicht, aber wird schon werden. Wenn man 80 ist, so wie ich jetzt, und das habe ich mir sehr, sehr überlegt und habe ich mich sehr besonnen, ist es wesentlich, die Gegenwart wirklich hochzuhalten. Also zu sagen, jetzt ist es gut. Also ich sitze auch jetzt da sehr gerne in der heißen Sonne der Leipziger Messe vor Ihnen und rede da in mein Mikro und freue mich, dass ich da bin. Also ich glaube, das ist das Wesentliche, um das Leben, so alt man auch ist, auch bis zu einem gewissen Grad wirklich wahrzunehmen und unter Anführungsstrichen vielleicht sogar zu genießen.
Deutschlandfunk Kultur ist in diesen Tagen auf der Leipziger Buchmesse. Mit dabei ist die Künstlerin Erika Pluha, die sich in den vergangenen Jahren vor allem als Schriftstellerin einen Namen gemacht hat. Ihr jüngstes Buch, Frau Pluha, heißt Anna, eine Kindheit und handelt tatsächlich von ihrer Tochter Anna und von der Kindheit ihrer Tochter Anna.
Meine Tochter Anna ist mit 37 Jahren gestorben. Das ist jetzt schon nahezu 20 Jahre her. Und es wurde mir dann sehr spät, aber doch irgendwie unerlässlich, ihre Kindheit zu beschreiben, aber ganz aus ihrer Sicht. Also nicht, wie ich es erlebt habe, ich habe es ja mit ihr gelebt, sondern wie so ein Kind, und sie hatte eine wirklich nicht leichte Kindheit, mit sehr extremen Eltern, beide in der Öffentlichkeit stehend. Und ich habe das durchwandert in dem Versuch, der sich natürlich mit Fiktion verbindet. Man kann rückwirkend Dialoge und so. Aber auch in der Fiktion wusste ich ja Bescheid. Und das war sicher ein 2- bis 3-jähriger Vorgang, der mir schmerzlich war, aber auch belehrend. Und wie das Wort auch sagt, notwendig. Ich musste das einmal mit ihrer Sicht, mit ihren Empfindungen, mit ihren Augen. Ich musste das einmal durchwandern, so ungefähr von ihrer Geburt bis ins 11., 12. Lebensjahr.
Und man muss sagen, ihre Eltern kommen, also Annas Eltern kommen nicht so besonders gut weg in diesem Buch. Ne? Also es gibt sehr viele Wechsel in dem Leben der kleinen Kinder, Frauen wechseln sich ab. Der Vater ist mal da, dann wieder weg. Die Mutter hat einen Freund und dann wieder nicht. Dann hat sie einen neuen Mann und dann wieder nicht. Und die Großeltern wechseln sich ab in der Betreuung. Und schließlich kommt das Kind sogar in ein Heim. Und was immer wieder rauskommt, ist, dass die Mutter ihre Tochter wahnsinnig liebt, aber trotzdem so selten da ist. Ich nehme mal an, viele Eltern heute werden sich auch wiedererkennen, obwohl sie nicht so eine prominente Person sind, wie sie damals waren.
Das ist schön, dass Sie das sagen, denn was mich jetzt nachträglich eigentlich, was mir wohl tut, sind Briefe oder Mails, in denen mir Menschen eben nicht sagen, aha, das sind Sie mit Ihrer Tochter, sondern da fällt mir was ein, wie ich als Mutter war oder da fällt mir etwas ein, was ich auch als Kind in ähnlicher Weise erlebt habe. Es ist sehr schwierig, Mutter zu sein. Überhaupt Eltern sind schon mal von vornherein, irgendwie geht's nicht. Perfekt glaube ich nicht, dass man es schafft, aber bei mir war wirklich so eine große Liebe, aber gleichzeitig bin ich, als Anna also zur Welt kam und dann größer wurde, bin ich auch beruflich, auch wieder mit Anführungsstrichen, ein bisschen berühmt geworden. Ich habe dann einen Zweiteiler gedreht. Das waren damals noch kindliche Zeiten, man konnte mit einem Zweiteiler berühmt werden, das wäre jetzt unmöglich.
Ja, bei zwei Fernsehprogrammen war das
ja, damals war das, wusste das dann jeder und dadurch habe ich dann weiter auch gedreht und habe aber auch am Theater gespielt und war beruflich unglaublich gefordert. Deswegen musste Anna immer mit Kinderfrauen und so weiter, aber wenn wir beisammen waren, und das habe ich gerade im Schreiben des Buches so erkannt, ich habe mit der Anna, sobald das irgendwann ging, immer gesprochen. Und sie war immer ein unglaublich aufmerksamer Gesprächspartner, schon als so kleines Mädel. Vielleicht war das fast zu früh, aber sie war immer aufmerksam, immer in der Lage, mir zu antworten. Aber was gefehlt hat, ich nenne ja in diesem Buch alle anderen Menschen bei vollem Namen. Nur mich, die Mutter, heißt in dem Buch nur die Mutter. Und vielleicht hat diese Mutter eben etwas nicht vermitteln können, dieses einfache, schlichte, mütterliche Dasein. Nun sind wir aber alle auch geprägt von dem, was wir erlebt haben, denn ich bin 39 geboren. Also meine Mutter hat mit drei Töchtern den Krieg erleben müssen, hat uns da durchbringen müssen. Wien wurde bombardiert. Dann waren wir evakuiert, dann musste sie schauen, dass wir zu essen... Also da war nicht viel Platz für das sogenannte Knuddeln und...
Kuscheln im Bällebad.
Ja. Und dadurch war ich natürlich auch nicht so ein gekuscheltes Kind und das prägt auch für das eigene Muttersein. Also ich glaube und hoffe, dass dieses Buch meiner Anna ein Buch ist, das sie schätzt. Wir haben ja dann noch bis zu ihrem 37. Lebensjahr fast Haus an Haus gelebt. Insofern. Und ich habe natürlich vieles mit ihr auch noch durchbesprochen, als sie eigentlich schon eine erwachsene Frau war.
Und Sie haben als Mutter ja offenbar auch etwas von Ihrer kleinen Tochter gelernt. Also es gibt so eine Szene in dem Buch, die ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, die finde ich ganz anrührend. Anna hat Asthma, genannt der Onkel, und kommt deshalb in ein Kinderheim in die Schweiz. Und Sie besuchen, also die Mutter besucht Anna da einmal und Anna erzählt ganz begeistert von ihrem Freund Jacqueline, sagt sie,
der ist so lieb, der Jacqueline. Und der Jacqueline hat so einen großen Kopf, der Jacqueline hat einen Wasserkopf und ich dachte, um Gottes Willen, mein Kind ist in einem Heim, wo jemand einen Wasserkopf hat. Und sage ich, einen Wasserkopf? Und sagt sie, ja, der kann besser denken als wir. Sie hatte immer diese unglaubliche Offenheit Menschen gegenüber und später dann in unserem gemeinsamen Leben, als sie schon eine Frau war, muss ich sagen, hat meine Tochter Anna in mir diese letzten Reste von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, die wir ja auch haben, wenn wir glauben, wir sind ganz toll und offen. Und sie hat mir wirklich rausgeputzt, diese kleinen Reste von Furcht vor dem Fremden. Also da war sie wirklich eine tolle Lehrerin, ja.
Ja, es ist toll, wie sie das alles auf die Beine gestellt hat, denn ihre Kindheit war, weiß Gott, nicht leicht. Mal noch einen kurzen Schlenker zum Vater, der auch mal da war, dann eher häufiger nicht da war, dann Alkoholiker wurde, weg war, plötzlich sturzbetrunken wieder auftauchte und sie sogar geschlagen hat, Frau Pluha.
Also ich habe Gewalt erlebt und er war suchtkrank, Alkoholiker. Ich hoffe und glaube es auch, dass mir gelungen ist, in diesem Buch Annas Vater, der Udo Proksch hieß und der dann eben lebenslänglich im Gefängnis war und dann nach dem Tod unserer gemeinsamen Tochter auch sehr rasch am Herzen verstorben ist. Also dass meine Tochter trotzdem, ich ihn nicht verschönt habe in diesem Buch oder ihn nicht versucht habe, gnädiger zu beschreiben, kann man in dem Buch schon erkennen, dass sie ihn sehr geliebt hat. Er war nämlich auch in seiner Art ein ganz besonderer Mensch, aber ein gefährdeter Mensch. Und deswegen ist er ja auch dann selber mit einem Schicksal bestraft worden, dass seine ganzen Dummheiten oder auch seine Unfähigkeiten, halt, das musste er dann leider auf sich nehmen. Nur aber sie war in dieser Diskrepanz gefangen, dass der Vater aber auch fast nie da war. Ich war eher eine alleinerziehende Mutter. Ich werde ja so oft nach meinen Männern gefragt. Darf ich das schneller mal einfügen?
Zu denen kommen wir noch, Frau Pluhar.
Also. Ja, also gut. Schritt für Schritt.
Genau. Erika Pluhar hier auf der Leipziger Buchmesse. Sie ist Schriftstellerin, Schauspielerin und Sängerin. Wir hören jetzt mal ein Lied, das sie ihrer Tochter Anna gewidmet hat. Geh deinen Weg.
Geh deinen Weg und schau drauf, dass du die richtige Richtung beholst. Geh deinen Weg, dort wo er für dich weiterführt. Geh deinen Weg und denk dran, dass kein Ziel sich auf Erden erfüllt. Geh deinen Weg, dort, wo dir der Augenblick blüht. Geh dein Weg und vergiss nicht, dass dieser Weg der deinige ist. Geh dein Weg, so wie dein Herz am will. Geh dein Weg und los nicht zu, dass andere schreien, er wär falsch. Geh dein Weg, geh dein Weg, geh dein Weg, der eigene Weg ist still.
Geh deinen Weg. Von und mit Erika Pluhar, zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, heute auf der Leipziger Buchmesse. Und was die Hörerinnen und Hörer jetzt im Radio nicht mitbekommen haben, ist, dass Frau Pluhar hier die ganze Zeit wunderbar sich selbst begleitet hat und mitgesungen hat. Also die Sängerin Erika Pluhar. In ihrem ersten Leben aber waren Sie Schauspielerin. Sie haben 40 Jahre lang zum Ensemble des Wiener Burgtheaters gehört. Das klingt heute so vollkommen unglaublich, 40 Jahre an ein und demselben Theater.
Das ist schon 40 Jahre her, also 20 Jahre her, also nicht übertreiben.
100 sind Sie noch nicht, dann treffen wir uns wieder.
Zählen kann ich immer schlecht. Nein, ich war wirklich sehr lange also Protagonistin und festes Mitglied an diesem Theater und bin aber dann genau an meinem 60. Geburtstag, da geht man in Pension, bin ich mit der wunderbaren Aufführung und dem herrlichen Stück Kinder der Sonne von Maxim Gorki, habe ich meine Abschiedsvorstellung gegeben, habe meine eigene Rede gehalten, alle waren auf der Bühne und ich bin dann schwupp und seither ist für mich das Theater irgendwie vorbei. Ich wollte auch nicht am Theater so als alte Frau herumkrabbeln, weil es gibt wirklich in der Theaterliteratur nicht wirkliche Rollen für alte Frauen.
Mutter Courage.
Ja. Oder den Besuch der alten Dame und den spielen bei uns in Wien jetzt spielt schon eine junge Schauspielerin. Also es gibt zum Beispiel keinen King Lear also wirklich Figuren, in denen eine Frau alt sein kann und das Ganze hat Kraft und Geist und Sinn. Aber ich habe dann nach meiner Rente oder mein in Rente gehen mehr zu arbeiten begonnen denn vorher, denn ich war frei, musste nicht mehr Urlaube einreichen am Theater.
Aber 40 Jahre, das muss doch wie eine Großfamilie dann letzten Endes für Sie gewesen sein, das Ensemble.
Das Theater war und ist, glaube ich, immer noch so ein riesengroßes Ensemble und das Theater ist schon ein ziemlicher Koloss. Ich hatte aber schon das Glück, mit wunderbaren Regisseuren zu arbeiten in meiner besten Zeit und hatte in meiner besten Zeit auch einen wunderbaren Direktor, den Achim Benning, der eigentlich mit mir auch an das Theater engagiert wurde. Und es gab dann schon einen Kreis von Befreundeten, aber dieses ganze große Ensemble kann nicht familiär werden. Das ist zu viel. Das geht nur von Stück zu Stück. Und meine Tochter hat einmal, von der wir ja jetzt heute auch reden, hat einmal assistiert bei einer Aufführung. Das waren die Schwärmer von Hubert Musil. Das hat der polnische Regisseur Erwin Axer inszeniert und das war eine sehr intensive Arbeit. Und als wir dann Premiere hatten und das war vorbei, ist Anna in Tränen ausgebrochen. Habe ich gesagt, was hast du? Und hat sie gesagt, jetzt sehen wir uns nicht mehr. Habe ich gesagt, ja, nur noch bei den Vorstellungen. Also sie hat da erkannt, dass dieser Beruf wirklich einer ist, wo man, sei es einen Film lang oder eine Theaterarbeit lang, ist man ganz eng. Man ist dicht befreundet, man muss auch seelisch und gedanklich aufeinander eingehen und dann macht man ein Abschiedsfest, trinkt ordentlich und sieht sich sehr oft nie wieder. Und das ist eigentlich ganz schön. Also das mochte ich eigentlich ganz schön an diesem Beruf, dass er nicht dieses Gefühl von Dauer vermittelt, denn wir haben ja
Denn wo Sie gerade von Anna sprechen, in diesem Buch, Anna, gibt es eben auch so einen Dialog zwischen Ihnen, wo Sie das kleine Mädchen fragt, liebst du denn diesen Beruf eigentlich? Denn eigentlich taucht dieser Beruf aus der Sicht von Anna immer nur auf von einer Mutter, die immer sagt, ach, ich muss zur Probe, ach, ich habe Vorführung, ach, ich bin so erschöpft und die Mutter sieht ganz blass aus. Und da sagen Sie ja, ab und zu liebe ich den Beruf, aber ja, nur ab und zu.
Hast du den Beruf auch gern und spielst du? Und dann habe ich gesagt, naja, oft gar nicht, bin ich lieber allein und für mich. Aber es gibt wirklich Augenblicke, da geschieht was Wunderbares. Wenn plötzlich du spielst und du bist vor den Menschen. Ich muss gestehen, dass ich das jetzt auch bei meinen Lesungen und bei meinen Konzerten erleben kann. Dieses, dass plötzlich die Menschen vor dir ganz lautlos werden, weil man eine Gemeinsamkeit erfährt. Und das ist wirklich schön und das ist auch am Theater schön. Wenn das ganze Publikum, du merkst, man ist gemeinsam in einem Gedanken, in einer Empfindung und das verbindet unglaublich. Und das ist das Schöne an diesem Beruf, der auf Bühnen oder vor Menschen stattfindet. Ja.
Aber das sind dann doch seltene Momente, oder?
Ja, vor allem am Theater, wo man ja auch gefangen ist in einer Inszenierung und auch gefangen ist in dem, was mit Kolleginnen und Kollegen erarbeitet wurde. Ich muss sagen, seit ich immer alleine meine Lesungen mache und meine Konzerte und zwischendurch einfach auch sagen kann, wo ich denke, das möchte ich jetzt eigentlich den Menschen mitteilen oder gerade auch nach den Liedern und so, ergibt sich das immer wieder. Und für mich ist in einer Zeit, wo man wirklich sagen muss, die Menschheit ist eine grauenvolle Spezies, was wir aufführen mit der Welt, in jeder Hinsicht, ökologisch, politisch, ist es ja im Moment so, dass man sagt, was ist los mit dem Menschen an sich? Mein Hoffnungsträger, sogar auch ihr heute, sind die Menschen, die vor mir sind und diese Gemeinsamkeit, die man dann finden kann in einem Dialog dieser Art.
Und doch lieben Sie ja auch das Alleinsein und die Stille, denn Sie haben sich ja nach 40 Jahren am Burgtheater und auch vielen, vielen Filmen dann ja noch mehr in das Schreiben reingestürzt. Und das ist ja ein ganz gegensätzliches Tun eigentlich. Da sitzt man ja still und leise, im Allgemeinen zumindest, alleine an seinem Schreibtisch oder an irgendeinem anderen
Tisch. Ich hoffe, dass das auch das Tun sein wird, das mich bis zu meinem letzten Tag begleiten kann. Etwas in meinem Leben macht mich froh oder ich möchte fast sagen ein kleines bisschen stolz. Das ist die Tatsache, dass mir gelungen ist, aus einer schreibenden Schauspielerin, also Schauspieler dürfen einmal ein Buch schreiben, möglichst eine Biografie und meistens schreibt das auch dann wer anderer oder so. Es ist mir gelungen, für jüngere Leser ist es schon völlig egal, dass ich da mal Schauspielerin war. Also es ist mir gelungen, Schriftstellerin zu werden. Und ich sage euch, das ist kein leichter Weg aus einer Schublade, weil wir ja in unserer Gesellschaft gerne die Schubladen haben, wirklich in eine andere Richtung geraten zu können, die dann auch stimmt und auch für die anderen Menschen stimmt. Und das Alleinesein ist etwas, das mich immer schon begleitet hat. Ich glaube auch, steckt ja das Wort drinnen. In gemeinsam steckt ja einsam. Ich glaube, wenn man nicht einsam sein kann, dann kann man auch nicht gemeinsam sein.
Erika Pluha im Deutschlandfunk Kultur. Ja, wir senden weiterhin von der Leipziger Buchmesse und Erika Pluha ist zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Schauspielerin, Schriftstellerin und wie wir vorhin ja gehört haben, auch Musikerin, Sängerin. Wie haben Sie eigentlich zur Musik gefunden, Frau Pluha?
Naja, Sie wollten nicht über diese Männer reden, aber da muss ich zum André Heller kommen, ob Sie wollen
eben,
oder nicht.
Eben.
Denn er war der, der fand, weil er selber gesungen hat und Lieder geschrieben hat und wir verheiratet waren kurzfristig, hat halt gemeint, mach halt auch mal eine LP. Das waren nochmal die großen Schallplatten. Und ich dachte damals, also gut, für meine Nachfahren in meiner Biografie mache ich halt mal einmal so. Ne? Und diese Platte wurde aber dann sofort zu einem Erfolg und die nächste dann auch. Und dann habe ich sehr bald festgestellt, dass man mit den Liedern, die man singt, viel mehr noch persönlich in Verbindung gebracht wird als mit einer Rolle als Schauspielerin. Und ich habe dann sehr bald, oder nicht sehr bald, aber doch wirklich konsequent begonnen, meine Lieder selbst zu schreiben. Und im Moment singe ich ja nur noch das, was ich selber mir schreibe. Also sind dann meine Inhalte geworden in den Liedern und das war das besonders für mich Gute und Bestätigende. Ich muss dazu sagen, ich spiele kein Instrument, ich kann nicht Noten lesen. Aber ich hatte in meinen Anfängen zwei wunderbare Musiker, die das mit mir gemacht haben. Das war der Antonio Dalmeida, ein portugiesischer Mensch, Musiker, der eigentlich aus der Klassik kommt. Und der Peter Marinov, ein Gitarrist, ein bulgarischer Abstammung, der in Wien lebte, der jetzt nicht mehr lebt. Und die zwei waren unerbittlich. Die haben mich nicht begleitet, sondern die haben gesagt, du, vor allem der Portugieser, gesagt, du singe, du hast gute Ohren. Und mit diesen Ohren habe ich es wirklich geschafft, sogar einige Sachen selbst zu komponieren. Und ich bin oft schneller und sicherer mit meinen Ohren als andere mit ihren Noten.
So, das kleine Ablenkungsmanöver von André Heller ist jetzt hiermit beendet. Sie haben nämlich geheiratet. Ich glaube, der Junge, muss man wirklich sagen, war 22, ne? Und offenbar viel zu jung für
noch,
die Ehe,
hat
oder?
Er hat mich aufs Amt geschickt fürs Aufgebot oder so, weil er wo war. Dort stelle ich fest, er hat mich belogen. Der war noch viel jünger, als er gesagt hat. Damals habe ich mir gedacht, am Standesamt, Erika, sollst du nicht nach Hause gehen und das bleiben lassen? Habe ich mir später noch ein paar Mal gedacht. Aber nein, also ich werde natürlich Udo Proksch und André Heller. Udo Proksch hat man mittlerweile schon ein bisschen vergessen, aber das waren wirklich zwei unglaublich spektakuläre männliche Exponate in Österreich.
Also Udo Proksch, um das nochmal kurz zu sagen, das ist der Vater von Anna, ihr erster Ehemann, ein schwerer Alkoholiker, ein notorischer Frauenjäger.
Aber ein wunderbarer Künstler im Grunde genommen und ein Mensch, der seiner Zeit sehr viel vorausgenommen hat. Er hat die ersten Events gemacht. Er war wirklich ein großer Geist.
Ein Veränderer hat er sich selbst genannt.
Ja, ein Veränderer.
Ja, aber er war damals eben auch in Österreich sehr bekannt und dann gab es eben noch diesen Riesenskandal, da waren sie zwar schon lange von ihm geschieden, aber also ich habe mir sagen lassen, in Österreich war das ein riesiger Skandal, der sogenannte Lukona-Skandal. Zwei Politiker mussten zurücktreten, ein Nationalratspräsident und ein Innenminister und am Ende wurde ihr Ex-Mann Udo Proksch, der Vater ihrer Tochter, zu lebenslangem Gefängnis wegen sechsfachen Mordes verurteilt. Ist Ihnen das noch nahegegangen oder Anna zumindest auch?
Ich glaube nicht an das, weswegen er dann einsaß, lebenslänglich. Aber ich habe wenig darüber gesprochen, sogar mit ihm nicht. Denn für mich war er die Spitze eines Eisbergs. Er hat selber in den Verhandlungen eigentlich erstaunlich wenig zuletzt gesagt, weil er vielleicht lieber noch weiterleben wollte. In der Zeit sind so viele plötzlich an Herzversagen gestorben, auch Menschen, die irgendwo populär waren und mit der Wirtschaft was zu tun hatten, mit der Politik was zu tun hatten. Und gerade die, die zurücktreten mussten, haben mir das späterhin auch gar nicht so vorgeworfen, weil der Udo war ein, nennen wir es, er war ein bunter Vogel in diesem Land, der aber für sein Buntsein dann auch schmerzlichst selbst bezahlen musste. Ja. Über woran er nun wirklich schuld war, das habe ich einfach nicht berührt. Er war der Vater meines einzigen Kindes und dieses Kind hat ihn geliebt. Und ich habe ihn immer wieder besucht im Gefängnis und nach Annas Tod hatten wir wirklich bis zu seinem Tod einige Gespräche dort in diesem Grazer Gefängnis, die waren ganz wertvoll und ganz wieder erfüllt von eigentlich der Liebe, mit der wir uns vor vielen Jahren begegnet sind.
Und dann gab es noch die große Liebe Ihres Lebens, Peter Vogel.
Ja, und ich glaube, mit Peter Vogel, mit dem ich nicht verheiratet war, mit dem ich sehr schön, sehr kurz zusammengelebt habe, da hat Anna, und das habe ich auch in dem Buch versucht zu beschreiben, doch für eine Weile so etwas wie ein Familienleben erfahren, ein lustiges, ein inniges, ein liebevolles Beisammensein von zwar nicht ihr Vater, aber von einem Paar, nennen wir es ein Elternpaar und wir waren viel im Waldviertel, im Land, am Land, in seinem Bauernhof und sie hat die Zeit mit dem Peter sehr genossen, der nur leider auch wieder zurückgefallen ist in Alkoholismus und Medikamentensucht und sich selbst den Tod gegeben hat.
Peter Vogel war auch ein Schauspieler.
War auch ein Schauspieler und wäre so gerne Dirigent gewesen. Er hat immer gesagt, wenn er in jüngeren Jahren gewusst hätte, wie sehr ihn die Musik anzieht, dann hätte er das Leben vielleicht mehr geliebt. Und hätte es nicht von sich gestoßen, dieses Leben.
Sie haben die Lieder, die wir heute spielen, von Ihnen, Frau Pluha, selbst ausgesucht. Und ich glaube nicht, dass Sie wussten, dass es an dieser Stelle kommen wird. Aber es passt jetzt nämlich sehr gut. Wir hören jetzt Ihr Lied, Die unerfüllten Wünsche.
Die mich hat was haben, das mir für ewig kehrt. Die mich hat an was glauben, das mir kein Zweifel stört. Ich sitze so gern da. Und die Welt kommt her zu mir. Ich möchert wer sein, den man echt lieben tut. Ich möchert zu wem kehr, und der geht nie ganz fort. Ich sage so gern, ja, es steht sie alles dafür. Ich hätt so gern an Himmel, nicht nur über mir. Ich hätt so gern den Himmel auch in mir. Ich wisset gern, wir uns alle Stern von alle Himmel überholt. Ich hätt so gern das Leid der Welt in meiner Hand. Ich hätt so gern jedes Herz ein warmes Gewand. Ich war so gern der König über uns und tat so schön regieren.
Und wie Sie hören, sind wir weiterhin auf der Buchmesse in Leipzig. Ja, Frau Pluha, man muss sagen, Sie sind in Ihrem Leben wirklich gebeutelt worden. Die Tochter ist gestorben, der Liebste hat sich das Leben genommen, ein Ex-Mann landete im Gefängnis.
In einem meiner letzteren Lieder gibt es die Stelle, dass das Leben vielleicht doch ein Geschenk ist, sogar dann, wenn man dir gar nichts schenkt.
Tja.
Und mir ist wirklich ganz ordentlich eingeschenkt worden, würde ich sagen. Ja, und,
ja aber ja. Tatsächlich die Frage, wie haben Sie es geschafft, diese schweren Schicksalsschläge ja nicht nur zu überleben, sondern Sie sitzen ja hier vital, lebensbejahend.
Ich werde das natürlich auch immer mal wieder gefragt und ich kann nur sagen, wenn man nicht auch stirbt, wenn ein Schicksalsschlag einen nicht auch erschlägt und man wirklich weiterlebt. Nach Annas Tod hatte ich einen 15-jährigen Enkelsohn, da konnte ich gar nicht sagen, ich verschwinde auch. Dann ist einfach, das Leben ist sehr stark und ich bin schon dafür, entweder man lebt und ist lebendig oder man lässt es bleiben. Und dann kommt so allmählich dir selber zum Erstaunen es dazu, dass dir was schmeckt oder dass du lachst. Oder dass du merkst, du freust dich, dass Frühling ist oder so. Also diese ganz einfachen Komponenten, die das Leben einem schenken kann, wenn man sie annimmt und, ich glaube, das muss ich auch dazu sagen, wenn man die Trauer auch wirklich durchwandert. Also Ratschläge, die man erhält, mach eine Reise, zieh um, such dir einen neuen Freund, das ist Blödsinn. Man muss wirklich... Darf ich das kurz erzählen? Als ich ein junges Mädchen war, war ich mit anderen Buben in der Donau schwimmen. Und die Donau hatte so Strudel. Und ich habe gemerkt, die Buben sind in den Strudel und wieder rauf und wieder weg. Ich habe mich gefürchtet. Dann haben die gesagt, du Erika, wenn du hinkommst zu dem Strudel, lass dich runterziehen, aber du musst dich ganz hinunterziehen lassen, bis du ankommst. Dann stoß dich ab und dann kommst du wieder rauf. Für mich ist das zu einer Parabel geworden. Man muss der Trauer wirklich die Tiefe lassen und wirklich sie bis in die tiefste Tiefe ausloten. Dann kann man wieder auftauchen und weiterleben.
Und haben Sie es als Mädchen auch gemacht?
Ich habe mir das einfach gemerkt. Ich habe es ja dann nicht gleich so schlimm gehabt, aber mir ist diese Geschichte von diesem Donaustrudel, wo man am tiefsten Punkt ankommen muss, um es zu überleben, das ist mir geblieben als Parabel, als Geschichte.
Aber ich glaube, Sie sind auch ein Mensch, der über sehr viel Disziplin verfügt.
Naja, alt werden ohne Disziplin, glaube ich, geht nicht. Man muss wirklich auf sich schauen. Also ich gehe in kein Fitnessstudio, ich mache nicht Wellness, ich operiere nichts. Was Sie sehen, ist en nature. weil ich auch viel zu neugierig bin, was aus mir wird, solange ich lebe. Aber man muss sich bewegen. Also ich gehe bei mir in der Nähe, wo ich wohne, ist der Wienerwald, aber ich walke nicht und ich jogge nicht, sondern ich gehe und schaue mich um und so und vermeide auch die Stiegen in meinem Haus nie. Ich gehe rauf, runter. Und wichtig ist, dass man auch im Kopf und im Herzen einfach lebendig und beweglich bleibt, dass man sich nicht vor den Fernseher setzt und sagt, da bleibe ich jetzt sitzen. So.
Ihr vorletztes Buch, ein Roman, beschäftigt sich ja mit dem Altwerden. Gegenüber heißt das Buch und die Protagonistin Henriette ist eine Frau, die gerade so auf die 80 zugeht. Und ja, gibt viel über dieses Buch zu sagen, wo Sie das gerade gesagt haben, alles en nature. Was ich auch sehr interessant fand, ist, diese Frau stellt sich auch immer mal wieder so nackt vor den Spiegel und betrachtet ihren Körper, aber nicht so, ach mein Gott, und als ich jung war, da war das alles noch straff und jetzt ist es schlaff, sondern eher so erforschend, so neugierig. Was hat die Zeit aus meinem Körper gemacht?
Erstens habe ich dieses Buch geschrieben, da war ich noch nicht 80. Habe aber gleich eine 80-jährige Frau beschrieben.
Sie waren erst 78.
Aber meine eigenen Gedanken zum Altsein habe ich natürlich in diesem Buch reflektiert. Und diese Stelle, wo die Frau am Spiegel steht, splitternackt, die habe ich gerne vorgelesen bei Lesungen aus diesem Buch. Das Publikum ist erstmal erstarrt und ich habe gemerkt, jeder denkt, um Gottes Willen, beschreibt die das jetzt? Und ich habe es aber beschrieben mit einer Zuneigung, denn auch so ein alter, schlaffer Körper, warum nicht? Warum soll das nicht mit einem Körper geschehen? Und das Beschreiben dieses Körpers vor Publikum zu lesen, war mir immer eine große Freude. Und hat mir immer großen Spaß gemacht. Weil dann, schön langsam, haben die erschrockenen Menschen auch begonnen zu lächeln. Und irgendwie habe ich gemerkt, hat man sich dann schon gedacht, ja, eigentlich, warum nicht?
Ja, da klingt einmal Mut heraus, finde ich, aber auch so eine Freundschaft mit sich selbst.
Ich glaube, das ist sehr was Wesentliches und etwas, das man als Mensch gar nicht so leicht schafft, sich selbst gern zu haben. Also, wie ich ganz jung war, habe ich ja auch immer an mir herum gemäkelt und es zu erlernen, dass man sich selbst irgendwann mal mit einer Zuneigung, mit einer Freundschaft gegenübersteht, ist schon ganz wichtig. Sich auch zu verzeihen, das musste ich natürlich auch, was Anna betrifft, unbedingt tun. Auch die eigenen Blödheiten und die eigenen Wünsche, die man hatte und die sich nicht erfüllt haben. Sich einfach selbst zu schätzen, denn man ist ein Mensch und ist gesegnet mit allem oder ausgestattet mit allem, was Menschsein ausmacht. Und ich bin sehr fürs Menschsein, so wie es ist. Ohne Operation, in keiner Hinsicht. Weder zu viel irgendwie zu Therapeuten gehen, noch zu viel zu Operateuren gehen. Da bin ich sehr dafür.
Die Hauptprotagonistin in dem Buch, Henriette, hat einen Adoptivsohn aus der Westsahara. Und da gibt es nun eine eindeutige biografische Parallele. Frau Pluha, Sie haben vorhin kurz diesen Sohn erwähnt, der 15-jährig eben übrig blieb, als Ihre Tochter verstorben war. Ignaz heißt er.
Das kann ich nicht ganz ausführlich erzählen, das würde zu lange dauern. Mein Enkelsohn ist ein Saharaui, also ein Westsahara-stämmiger Mensch. Meine Tochter und ich, wir waren öfter in den Flüchtlingslagern der Saharauis, also mal kurz. Marokko hat Westsahara okkupiert, menschenrechtsfeindlich, völkerrechtsfeindlich. Es gab Krieg, ein Teil der Bevölkerung ist geflüchtet in die algerische Wüste und dort gibt es nach wie vor, jetzt 40 Jahre lang schon, diese Flüchtlingszeltstätte, also eine Art Exilregierung. Dort war ich öfter mit meiner Tochter Anna und ein Saharaui kam mal mit seiner Mutter nach Wien und verblieb dann bei uns als Findelkind und Anna hat ihn aufgezogen und ich habe ihn adoptiert. Das wollte sie, damit er nicht damals diesen furchtbaren Namen Proksch, der war so verpönt, deswegen heißt er auch Pluha. Jetzt ist er 34 Jahre alt und wohnt in demselben Haus, in dem meine Tochter lebte, mit einer wunderbaren Gefährtin. Und er ist zum Teil Schauspieler, zum Teil ist er, ich würde sagen, Bauer. Er macht so Indoor-Farming-Sachen und er ist ein ganz besonderer, kluger und wunderbarer Mensch. Und ich bin froh, dass ich mit dieser Nähe von jungen Menschen leben kann. Das ist nämlich sehr wichtig, dass man sich nicht in so ein Altersnest verkriecht, sondern dann immer merkt, da kommen und gehen junge Leute. Und der Ignaz selber, von allen Iggy genannt, ist wunderbar.
Erika Pluha. So, die letzte Runde im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur mit Erika Pluha in Leipzig auf der Buchmesse. Wir haben jetzt über Schauspielen gesprochen, Frau Pluha, über Schreiben, über Singen, über Männer, über Ihre Tochter, über Ihren Sohn, Enkelsohn. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist Politik. Sie sollen einmal im Gespräch gewesen sein, zu kandidieren für das Amt der Bundespräsidentin von Österreich. Stimmt das?
Ja. Es gab diese Anfrage. Und ich muss schon gestehen, also aufgewachsen bin ich in so einem Arbeiterbezirk in Wien, wir waren relativ arm und so weiter, dass man mich das fragt. Und man sagt, na hallo, nicht schlecht. Aber ich habe das dann gleich abgelehnt, weil ich glaube, sagen zu dürfen, dass ich ein politischer Mensch bin, aber kein Partei, also man muss ja dann von einer Partei gegängelt werden und ich wollte nie in die Parteipolitik gehen. Aber ich habe mich immer politisch geäußert und bin sicher in meinem Land eine Stimme geworden, die ist auch nicht verstummt. Jetzt bin ich alt, aber immer noch nicht still. Im Gegenteil, in der jetzigen, wir wollen darüber jetzt nicht im Detail reden, aber sehr traurig machenden und belastenden politischen Situation kann man mich auch, wenn es darauf ankommt, hören. Und es war dann auch so, als meine Tochter Anna starb, da gab es noch nicht Shitstorms und sowas, aber ich erhielt eine Menge anonymer Briefe, alle des Inhalts, geschieht dir schon recht, dass deine Tochter verstorben ist, weil du gegen den Jörg Haider bist. Und da habe ich gemerkt, bei dem ersten Brief dachte ich, der Boden tut sich auf. Dann habe ich schon gewusst bei so anonymen Briefen, was da drinnen sein wird. Und es schlummert halt in uns Menschen. Ich nenne es halt und bleibe dabei, dieses Faschistoide. Das kann man immer wieder anheizen. Mit Ängsten vor allem. Mit Ängsten. Und das macht mich so traurig, denn ich habe ja, bin ja geboren zu einer Zeit, die in den Krieg geführt hat.
1939?
Ja, 1939. Ich war wirklich als erste prägende Kindheitserinnerung den Krieg erlebt. Wir waren in Wien, als Wien arg bombardiert wurde. Das kann ein Kind nie vergessen. Unlängst habe ich bei uns im Radio gehört, jedes fünfte Kind auf Erden erlebt zurzeit Krieg. Das hat mich so bedrückt. Jedenfalls habe ich dann aber in meinem Land erlebt, wie es sich erholt hat, wie es doch zu einer, bei aller Kritik, die man immer haben kann, es wurde eine funktionierende Sozialdemokratie, ein Sozialstaat. Ich konnte dort erleben, wie ich am Theater, wie ich beruflich mich wirklich, ich wurde jetzt für mein Lebenswerk geehrt, werde noch einmal für mein Lebenswerk geehrt. Dann sage ich immer, ein Lebenswerk kann man nur schaffen in einer Zeit, wo drei Generationen nahezu ohne Krieg leben durften. Und Österreich ist ein gesegnetes Land weltweit. Und deswegen macht es mich traurig, wenn man trotzdem Menschen immer wieder in Hysterie, in Angst, vor Fremdem, vor Gottes Willen, man nimmt mir was weg, dass das wieder passieren kann. Also diese meine Stimme, solange ich lebe, wird man hören müssen.
Erika Pluha, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses reiche und vielfältige Gespräch. Dankeschön, dass Sie hier waren bei uns.
Ich danke Ihnen auch sehr und es war sehr schön mit euch hier. Vielen Dank.